Und heute beim Thekencast.
Ich stehe einfach da als der Volldepp vom Dienst.
Weißt du, was das Allerschlimmste ist? Jetzt, wo du mir das gesagt hast, kann ich über nichts anderes nachdenken.
And now, time for some amusing and human experiments.
When you see motion pictures,
a few drinks
or a short beer
makes us see the difference between
right and wrong.
As a result,
the more alcohol you take,
you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see in any other way. Now let's take
three drinks.
Hallo und herzlich willkommen zu Drei Männer und ein Film, dem Theken-Podcast von Movie Break. Wir sind zurück. Wir haben uns eine etwas längere Pause gegönnt, aber ihr kennt das ja. Corona, Arbeit, Unfälle beim Sex. Da bleibt wenig Zeit für diesen wunderschönen Podcast. Aber jetzt sind wir zurück. Christian ist wieder da. Hallo Christian. Habe ich jetzt Christian gesagt?
Wann nennst du mich denn Christian?
Also sollte vielleicht sagen, Inside Talk, dass es echt lange gedauert hat, bis wir diese Aufnahme endlich angefangen haben. Also wir haben wirklich heute schon unser ganzes Pulver verschüttet, habe ich das gesehen. Ich meine, hallo lieber Kühne. Ja,
jetzt hast du mich voll rausgebracht. Niemand nennt mich Christian. Hallo Stu, ich freue mich hier zu sein.
Lüg doch nicht. Und wer sich wirklich freut, dabei zu sein, ist der Max. Hallo Max.
Hallo Stu, hallo Kühne.
Ihr Lieben, wir reden heute über einen Film, den ich ausgewählt habe und ich sage es gleich vorweg, ich weiß nicht warum, aber bevor wir das tun, reden wir natürlich über das wahre Highlight eines jeden Thekencasts, nämlich über das alkoholische Getränk zum Plausch. Ich möchte heute mal anfangen, denn ich bin heute extra für den Thekencast einkaufen gegangen, um mir Bier zu holen. Und da stand ich im Getränkemarkt meines Vertrauens und ich bin mit der, ich sage mal, inneren Aufgabe da reingegangen. Ich hole mir heute ein richtig geiles Bier. Irgendwas Exotisches. Die anderen haben alle schon irgendwie Biere aus Vietnam, China, Brandenburg getrunken. Nur ich komme da immer mit meinem doofen Dosenbier an und wenig Abwechslung. Und dann stand ich da wirklich im Getränkemarkt vor dieser Wall of Beer, nenne ich es mal. Und ich war so überfordert und hatte irgendwie auch überhaupt keinen Plan, dass es bei mir dann letztlich wirklich ein Bitburger geworden ist. Ein schnödes, einfaches Bitburger. Meine Kollegen werden mich jetzt auslachen, aber es ist leider so und ich mache es jetzt auf. So, Prost auf euch.
Also erstmal, für einen Bitburger muss man nicht auslachen, das ist okay. Aber wenn dir die Welt des Bieres offen steht, dann ist das Bitburger eventuell nicht die beste Idee.
Ich weiß, aber es ist wirklich gut. Und ganz ehrlich, Goldener Incorruptus ist schon mal nicht meiner heute.
Könnte meiner sein, weil ich habe Flaschenbier.
Okay, dann mach doch gleich weiter.
Ich erzähle euch, warum ich mir dieses Bier ausgesucht habe. Ich habe hier zwei wundervolle Flaschen Brinkhoffs Nummer 1 stehen. Ich versuche ja immer thematisch zum Film auch irgendwie ein Bier auszuwählen, zumindest wenn eine Geschichte dahinter steht. Wir müssen ja kein Geheimnis draus machen, wir besprechen Underworld. Es geht um Vampire. Mir ist eingefallen, dass ich vor vielen, vielen Jahren mal auf irgendeiner komischen Party war. Fragt mich nicht warum, aber da waren ganz viele Menschen als Vampire verkleidet. Und das war ganz komisch. Und weil ich wusste das nicht, das war in so einem Club und da war dann irgendwie so ein Black Knights Abend oder sowas.
Hat es dann irgendwann Blut geregnet und Wesley Snipes kam vorbei?
Ja, ich wollte auch fragen, ob irgendwann mal Blut von der Decke geregnet ist.
Nee, das war nicht. Das wäre nämlich cool gewesen, denn an diese Party erinnere ich mich nur noch daran, dass ich sie so komisch und schlecht fand, dass ich direkt an die Bar gegangen bin und das einzige Bier, was sie hatten, war, ihr könnt's erraten, Brinkhoffs Nummer 1.
Ja gut, ich hätte es jetzt so gemacht, so Underworld-Kellerbier, aber gut, dann eben so.
Ich muss meine Freundin nochmal fragen, vielleicht weiß ich das nächste Mal wieder, warum wir auf dieser Vampirparty waren. Und wenn du da dann wirklich ein schickes Hemd anhast und nicht irgendwie einen langen Mantel oder irgendwelche komischen Fang, das ist komisch. Also du wirst angeguckt wie ein Auswärtiger.
Ich stelle mir gerade die Kühne vor mit so Rüschenhemd, so weißem, ja, und so Vampirzähnen, so ein bisschen wie Tom Cruise in Interview mit einem Vampir.
Rüschen sind ja so mein heimliches Geheimnis, so, ne? Das ist ja mehr meins.
Gut, bevor das jetzt zu homoerotisch wird, wobei ja, ne, Max, okay, das ist jetzt auch, ne, egal, Max, mach du
ganz
weiter.
Ganz kurz, muss Kühne das Ding nicht noch öffnen?
Ah, ich muss mein Ding ja noch öffnen.
Ah ja. Ja, öffne mal dein Ding.
Wow, war das schlecht. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber es ist jetzt bereits offen.
peinlich. Gut, also ich habe zwei Erklärungen. Welche wollt ihr haben? Die wahre oder die gelogene?
Erst die gelogene und dann die wahre. Ich möchte die Diskrepanz.
Das Bier, was ich habe, ist ein Kellerbier, passend zum Film Underworld.
Siehst du?
Das ist die gelogene, weil du das gerade gesagt hast. Ja, genau.
Weil die wahre Variante war, ich habe überlegt, was ich kaufe. Ich wollte einkaufen gehen. Meine Frau meinte, hey, wir haben noch so ein Kellerbier da. Ich meine, okay, ich habe keine Lust mehr rauszugehen. Ich nehme jetzt das Kellerbier für den Cast. Ich habe ein Frastanzer Kellerbier da. Das hat mir ein Kollege aus Österreich mitgebracht. Ich gehe fest davon aus, dass es ein österreichisches Bier ist. Ich habe es noch nicht getrunken und ich werde es jetzt öffnen.
Wie schmeckt es?
Sehr gut. Süffig. Schön. Eine gute Wahl.
Bislang hattest du mit dem Bier ja immer so ein bisschen Pech, Max, oder?
Ja, geht. Also eigentlich, naja, das ist jetzt mal der erste Eindruck gewesen, weil ich den goldenen Incorruptus eingeführt habe und das Ding nicht richtig geöffnet habe. Aber im Prinzip seither bin ich eigentlich sehr zufrieden mit meinen Bierwahlen.
Okay, gut, dann nochmal Stößchen auf uns.
Ja, auf euch, Jungs.
Auf euch.
Dann kommen wir jetzt mal, nachdem das Vorgeplänkel vorbei ist, zum Hauptakt, nämlich unser kleiner Plausch über den Film Underworld.
Sie sind zur Unsterblichkeit verdammt. Ein Clan dürstet nach Macht und Wohlstand.
Die Herrschaftsfolge ist noch nie unterbrochen worden, noch nie in 1400 Jahren.
Ein anderer sinnt auf Rache.
Wir werden die Vampire auf ihrem eigenen Terrain besiegen.
Wer seid ihr überhaupt?
Du bist in einen Krieg verwickelt, der mittlerweile seit fast 1000 Jahren wütet. Eine Blutfehde zwischen Vampiren und Lykanern.
Werwölfen. Wenn morgen der Vollmond aufgeht, wirst du dich verwandeln. Du wirst töten und du wirst fressen.
Underworld.
Ja, Underworld, wie ich zu Beginn schon sagte, habe ich auserwählt. Und ich weiß gar nicht warum. Ich war dran mit der Filmauswahl und mir spukte dieser Film einfach im Kopf rum, Underworld. Ich wusste, ich habe den mal im Kino gesehen damals. Ich wusste, der hat irgendwie 5 oder 6 Fortsetzungen. Ich wusste, Kate Beckinsale läuft da im Latex-Outfit rum und ballert auf Vampire.
Und das war der Grund, warum du den ausgewählt hast. Da bin ich mir relativ sicher.
Ich finde, Kate Beckinsale ist keine schlechte Darstellerin, aber ich finde die Frauen jetzt nicht so sexy wie viele andere.
Vielleicht bist du auch einfach nicht mehr 15.
Und wir haben einen Gewinner.
Das ist aber schon eine starke These direkt am Anfang, weil ich habe jetzt bei der Sichtung festgestellt, hui, das habe ich aber gemocht.
Ja, gut, lass uns dazu gleich kommen. Jetzt erstmal die obligatorische Frage, wann habt ihr Underworld zum ersten Mal gesehen und wie wirkte er damals auf euch? Und beim Bier hat der Kühne angefangen, das heißt, jetzt darf Max mal ran.
Also ich habe den damals gesehen, nachdem ein Klassenkamerad mir gesagt hat, dass der gut ist. Dann habe ich mir den auf DVD geholt. Und ich glaube, ich habe den auch mit dem dann zusammen nochmal angeschaut. Der war im Kino gewesen, ich habe mir dann später geholt. Ja, also ich fand den echt unterhaltend. Ich fand den damals eigentlich, ich habe den echt positiv in Erinnerung gehabt. War immer schon sozusagen sehr, sehr Fantasy-affin und fand das eigentlich eine schöne Geschichte. Vampire und Werwölfe, die sich gegenseitig platt machen. Ja. Doch, ich habe den als positiv in Erinnerung gehabt.
Kühne? Ich war 17, als der Film rauskam. Ja, was soll ich sagen? Ein Film, Vampire kämpfen gegen Werwölfe, ballern sich kaputt und Kate Beckinsale mit einer fantastischen Figur in einem Latex-Outfit. Da hat der 17-jährige Kühne nicht Nein gesagt und ist dann tatsächlich ins Kino. Und ich fand den damals schon ziemlich gut. Hat mir gut gefallen. Der einzige Nachteil ist daran, dass er mir gefallen hat. Ich habe mir die ganzen Fortsetzungen angeguckt. Und ja. Ich fand es so witzig. Ich habe vor, glaube ich, 1,5 Jahren einen kompletten Rewatch der Reihe gemacht. Und gut, dass wir nicht über die Fortsetzung sprechen. Da hätte ich nämlich keinen Bock drauf gehabt.
Ich habe ihn damals im Kino geguckt. Und das war zu einer Zeit, wo ich mit Freunden immer Sonntagabends ins Kino gegangen bin. Und nicht um 20 Uhr, sondern wirklich so um 22, 23 Uhr. Weil wir waren jung und wir waren cool. Und außerdem war um die Uhrzeit nie was los im Kino. Und da sind wir halt wirklich jede Woche ins Kino gegangen. Da habe ich, was habe ich da gesehen? Ich glaube, 28 Days Later, dann habe ich in der Zeit geguckt. Und halt eben auch Underworld. Also man merkte dem Film damals wie heute schon an, dass die Macher Matrix ziemlich geil finden. Ich glaube halt wirklich, dass die sich dachten, boah, Matrix, Leder-Outfit und doppelte Knarren und Zeitlupe und jetzt noch ein bisschen Horror da reinbringen, dann wird das schon klappen. Ich weiß gar nicht, wie ich den damals fand. Ich habe daran keine Erinnerung. Dieser Film ist irgendwie wie Teflon gewesen. Ich glaube, ich fand den okay und habe ihn dann bestimmt noch mal so 2-3 Mal gesehen. Und das, was ich zu dem Film sagen kann, ist, glaube ich, das schlimmste Urteil, was man zu einem Film sagen kann, nämlich, der ist mir irgendwie vollkommen egal. Der löst halt wirklich nichts in mir aus. Es gibt Sachen in diesem Film, die hätten mich beim anderen Film, glaube ich, aufgeregt. Aber bei Underworld ist so, ja gut, mach halt.
Da würde mich direkt mal interessieren, was genau? Oder wollen wir da später drauf eingehen?
Ach komm, hau raus.
Warum ist dir, oder welche, was wäre dir denn in anderen Filmen, was würde dich denn aufregen, was dich da nicht aufregt? Oder warum regt es dich da nicht auf?
Also was mich wahrscheinlich heutzutage aufgeregt hätte, ist ja diese Sexualisierung der Hauptfigur.
Muss ich gerade fast widersprechen. Also ich war down, also ich habe das nämlich tatsächlich so in Erinnerung, aber gut, ich war auch jünger und keine Ahnung, Teenager, ja. Und habe das echt noch so in Erinnerung gehabt mit hier der Kate Beckinsale und wie toll die damals aussah. Und jetzt, als ich den Film wieder gesehen habe, ja, sie trägt halt Leder, aber ganz ehrlich, das tragen alle anderen auch.
Ja.
Also das ist jetzt nie, ich fand nie, dass jetzt irgendwie der...
Aber ihr steht...
Ja, natürlich, klar. Aber es wird zum Beispiel nicht viel Haut gezeigt oder dieses... Also sicher kann man sagen, dass die sexualisiert wird. Das will ich jetzt auch gar nicht bestreiten. Aber ich fand es jetzt nicht so extrem, dass es mich irgendwie jetzt mir jetzt sauer aufgestoßen wäre.
Nee, so extrem ist es auch nicht. Aber wie gesagt, das ist ein Punkt. Ich finde, was ich halt auch, glaube ich, nervig gefunden hätte, wenn es mir nicht so egal wäre, ist, wie penetrant dieser Film versucht, cool zu sein.
Ja.
Ich glaube, das ist mit das
Schlimmste. Und das ist mir diesmal auch aufgefallen. Ich fand es sehr schön, dass du da gleich eingehakt hast von wegen Matrix. Ich wollte sagen, der Film, da war die Matrix auf Regen eingestellt. Das ist echt, das ist mir voll auf dem, also das ist ab der ersten Szene, wo sie da unten in dem U-Bahn-Schacht rumballern. Das war ja so Matrix-Anleihe und dann später jeder Raum, da hast du das Gefühl, gleich um die Ecke kommt Morpheus und hat zwei Pillen in der Hand. Fand ich schon sehr extrem, von wegen Kulisse, Design, Ausstattung und auch die ganze Tonalität oder Farbwahl ist schon extrem an Matrix angelehnt. Das hat mich echt aufgeregt. Also ich fand das, mir ist das beim ersten Mal schon überhaupt nicht aufgefallen, auch wenn ich da sicher Matrix gesehen habe davor, aber jetzt beim, ja, ich glaube, es war jetzt mein zweites Mal oder maximal drittes Mal, dass ich den Film gesehen habe, das ging mir schon gehörig auf den Geist, muss ich sagen.
Okay, das wird heute unser Streitcast. Heute ist es soweit. Nach dem Debakel von Deep Blue Sea, wo ihr beide nicht die richtige Meinung hattet, glaube ich, dass ihr auch hier falsch liegt. Also erstmal Sexualisierung von Kate Beckinsale. Der 19-jährige oder der 17-jährige Kühne damals im Kino war sich auch sicher, dass du häufiger den Hintern von ihr gesehen hast in Großaufnahme.
Ja.
Und musst dir jetzt auch wirklich feststellen, nee, also ich finde sie nicht sexualisiert.
Ich glaube, es liegt einfach, glaube ich, wirklich auch nur am Outfit. Ja. Und wie gesagt, es ist ein kleiner Punkt. Ja. Wie gesagt, der Hauptpunkt für mich ist diese Penetranz.
Die Penetranz auf cool, ja. Dafür gibt es mir aber viel zu viele Filme, die ähnlich vom Ton her sind, die ähnliche Anleihen haben. Und dafür bietet mir Underworld in gewisser Weise noch etwas Neues. Klar, so ein, zwei Kameraeinstellungen, die habe ich genauso bei Matrix gesehen. Die Farbgebung ist hier blau anstatt grün wie bei Matrix, okay? Aber ich weiß, was ihr meint, konnte ich aber ziemlich gut ausblenden. Was ich aber vielleicht darauf schiebe, dass ich jahrelang gute Werwolf-Filme gefehlt. Ich mag die Figur des Werwolfs. Und da finde ich, da wirst du als Fan von sowas, wirst du echt hängen gelassen.
Ja, also ich finde es noch immer, ich sehe noch immer keinen schönen Werwolf, der irgendwie von der Art und Weise, wie es dargestellt wird, irgendwie das echt ästhetisch gemacht wurde bisher. Ich finde die alle hässlich, egal welcher Werwolf.
Ja, urhässlich. Ich glaube, das soll ja auch so sein, oder?
Ja, ich glaube, selten ist es so, dass der Werwolf so aussehen soll wie so eine Ballerina oder so. Sondern
ich glaube tatsächlich von Benicio del Toro als Wolfman, den fand ich noch am besten. Muss ihn selbst nochmal nachschauen. Aber mir fällt auch keiner ein.
Ich meine, vorher lief ja, glaube ich, auch noch Van Helsing. Wo ich auch damals...
Okay, der ist richtig scheiße.
Der ist richtig Dreck.
Ja, und alles, was ich daran gut fand, war maximal das mit den Werwölfen. So, und alleine da hat es mich wirklich gefreut, weil man ja, ich weiß nicht, kann man Underworld mit seinen 22 Millionen, kann man das als Low-Budget bezeichnen?
Ja, schon.
Dafür muss ich sagen, hat mich direkt, der Film beginnt ja mit einer, ich finde wirklich gut, eine Action-Szene. Und ich war überrascht, wie gut auch die Werwölfe dabei aussahen, inklusive Verwandlung und allem anderen.
Ja, also da muss ich auch sagen, das fand ich damals wie heute wirklich toll. Diese Werwolf-Verwandlung, die ja komplett ohne CGI auskommt,
wie bitte?
Sind geil. Dieses ist handgemacht.
Jetzt echt?
Ja.
Das macht es ja noch geiler.
Vor allem, dass man sieht, dass es noch handgemacht ist.
Nein, also ich hatte mich wirklich gefragt. Ich hatte mir das jetzt angeguckt und habe gesagt, okay, das können die ja so, wie sie es gemacht haben, weil sich ja das Maul sehr, sehr schnell nach vorne drückt und sowas. Habe ich eigentlich gedacht, ja gut, die Effekte sind scheinbar ganz gut, weil mir fällt es jetzt nicht auf, dass da irgendwie CGI eingearbeitet ist oder so. Also ich bin jetzt eher sogar im Positiven überrascht.
Also wie gesagt, diese, ich nenne es mal Puppentricks, die sind wirklich fantastisch in Underworld. Kann man nicht anders sagen.
Und er drückt natürlich am Anfang erstmal direkt auf die Tube.
Ja, wobei, das ist mir jetzt bei der Sichtung jetzt wieder aufgefallen. Ich finde die Action nicht so pralle.
Okay, langsam frage ich mich wirklich, warum du diesen Film ausgewählt hast.
Ja, das ist, danke. Das beschäftigt mich, seitdem ich die Filme geguckt habe, weil da ist halt nichts dran, wo ich sage, boah, ist das richtig scheiße. Aber da ist auch nichts dran, wo ich sage so, holla, holla, also. Okay, die Werbebehandlungen sind geil, aber ansonsten ist das so, ja, ist halt, okay, die Idee an sich, warum ist auf die Idee noch keiner vorgekommen? Oder vielleicht gibt's, also ich glaube, in der Literatur gibt's da schon dieser Kampf Werwolf gegen Vampir, aber so in auf Film?
An dieser Stelle möchte ich nochmal schnell Van Helsing erwähnen.
Ja gut, aber da ist ja irgendwie alles drin. Und die sind ja, glaube ich, auch fast zeitgleich erschienen oder entstanden. Also von daher.
Oh, der kam sogar später, sehe ich gerade. Oh, okay, ich nehme alles zurück. Da fand ich zum Beispiel, in Van Helsing fand ich Kate Beckinsale echt arg sexualisiert.
Ich habe den verdrängt und ich will überhaupt nicht drüber nachdenken.
Oh, vielleicht soll ich den beim nächsten Mal auswählen.
Es wird ein Hatecast.
Also wirklich, Van Helsing ist, ich bin ja ehrlich, ich glaube, dass Van Helsing dem Vampir und dem Werwolf mehr Schaden zugefügt hat als die Twilight-Reihe. Ganz ehrlich.
Ja.
Boah, starke These.
Ja, Twilight sind einfach die besseren Filme gegenüber Van Helsing. Punkt.
Ich habe Twilight noch nie gesehen.
Tja. Dann weiß ich ja, was ich als nächstes auswähle.
Das ist Erpressung. Das ist richtig, richtig Erpressung.
Oh, wir nehmen doch immer alle 10 Folgen so einen romantischen Film. Ich habe da eine Idee für Folge.
Ja, aber wir nehmen so Teil 4,1, damit Kühne die Teile davor und danach sehen muss, um zu wissen, was da eigentlich abläuft.
Ich überlege gerade, wie sehr man Menschen hassen kann.
Gut, zurück zum eigentlichen Thema Underworld. Ja, er beginnt mit Action, da wird auch ziemlich viel rumgeballert, ist aber ziemlich konfus und kommt jetzt nicht so viel rüber. Also dieses Todeshändler, inwiefern die irgendwie krass sind, ganz ehrlich, ich weiß nicht. Der eine riesige Werwolf, der hat, ja okay, den kann man Charisma jetzt mal nicht absprechen. Aber dann auch schon mal so die Erzählungsgeschichte, okay. Allein der Beginn, wie sie da oben kniet, das ist schon genau das, was du sagst, gewollt, cool. Ich schaue da oben runter und es regnet und ich springe da jetzt in meinem Lack und Leder runter. Das ist echt, ich kann den Film auch nicht ernst nehmen. Nicht mehr, ich kann es nicht mehr. Ich habe den damals gemocht und ich konnte ihn jetzt bei der Zweitschau einfach nicht ernst nehmen.
Warum ist denn die erste hochgeklettert?
Richtig.
So, das habe ich mich auch immer bei Batman oder bei Spider-Man gefragt. So, da ist gerade die größte Gefahr, aber das Erste, was die beiden Superhelden machen müssen, ist auf irgendeinen hohen Turm und erstmal gucken.
Ja, wobei bei Spider-Man macht es noch in der Hinsicht Sinn, der kommt da halt schnell hin.
Ja, okay, ja.
Okay, Batman noch mit irgendeinem Gadget, aber sie muss ja wirklich die Treppe erstmal hochlaufen. Na,
Moment. Also ihr erinnert euch an die eine Szene, wo die Blonde, weil sie checkt, dass der andere ein Werwolf ist, ist sie auf einmal an der Decke. Irgendeine Fähigkeit, schnell an Decken und Räumen und Gebäuden hochzulaufen. Ich glaube, die müssen die schon irgendwie haben.
Ja, stimmt.
Irgendwas müssen die müssen sie schon drauf haben diesbezüglich. Aber es ist natürlich ganz relevant, dass sie da sitzt da oben, weil anders kann man nicht die Geschichte der Lykaner erzählen, die sehr, sehr spannend ist.
Was ich mich auch frage, wie lang braucht die jeden Tag, um in diese Klamotten reinzukommen?
Das ist relativ einfach. Du kannst dich von oben bis unten einbuttern und dann lässt du dich einfach da reinschießen.
Ganz ehrlich, ich glaube, Vampire schwitzen nicht. Die werden da einfach die ganze Zeit drin sitzen. Da kommt auch immer dieser komische Geruch her, den Goth irgendwie versuchen nachzumachen. Dieses so leicht
Panschuli, wie das heißt.
Tote, dieses leicht modrige. Ich meine, das ist der Versuch, Vampire nachzuempfinden.
Wir haben noch gar nicht gesagt, worum es in dem Film geht, außer Vampire gegen Werwolf, oder?
Ja, Kühne, komm, mach das mal.
Kann man es dabei belassen oder gibt es noch irgendwas, was man unbedingt wissen sollte?
Ja doch, soll ich mal eben kurz die Inhaltsangabe vorlesen?
Ja, bitte.
Und darum geht's. Schon seit Jahrhunderten liegen die Clans der Vampire mit den Werwölfen im Streit. Doch heute soll alles anders kommen, denn die Lykaner suchen einen Weg, die Blutfehde endlich ein Ende zu bereiten. Dazu brauchen sie das Blut des Assistenzarztes Michael Corvin, dessen Vorfahren eng mit den Clans in Verbindung standen. Die Vampirin Selene nimmt sich der Sache an, doch schon bald muss sie erkennen, dass nicht alles, was in ihrem Leben und dem Tod mitgegeben wurde, ist, wie es scheint. Gut, viel schlauer bin ich jetzt auch nicht.
Aber finde ich interessant, dass die Inhaltsangabe erstmal so aus der Sicht der Lykaner formuliert wird.
Ihr habt natürlich schon viel Negatives gesagt. Ich glaube, ich bin heute derjenige, der da eher der Positivere ist, weil ich fand die Story eigentlich relativ cool. Ich finde die Idee, wie du schon sagte, dass sie nicht vorher gemacht worden ist, ist schade. Aber ich finde die Idee erstmal cool. So, Vampire, okay. Werwölfe, besser.
Ach so, ich dachte, du meinst die verbotene Liebe zwischen zwei verfeindeten Clans à la Romeo und Julia.
Nee. Okay. Nee, ich meine eher Vampire gegen Werwölfe, die sich kaputt ballern.
Das war übrigens auch die Inspiration. Also einer der Autoren, der auch im Film mitspielt, Kevin Gravius oder so ähnlich, habe ich jetzt falsch ausgesprochen, egal, der spielt so einen Werwolf. Race ist dieser muskulöse, bullige Schwarze, der auch, wie gesagt, das Drehbuch geschrieben hat, der meint, die Inspiration dafür war wirklich Romeo und Julia.
Mhm. Ja gut, ein bisschen weit entfernt.
Ja, ich meine, es ist schon ein relativ klassischer Stoff. Ne? Du hast halt eben zwei Liebende.
Achtung, Spoiler, weder Romeo noch Julia sterben.
Mann, jetzt hast du das Ende verraten. Was ich aber auch zugeben muss, ist, dass mir der Film wahrscheinlich auch besser gefallen hätte, wenn er etwas straighter gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob ich da diese ganzen Subplots hätte drin haben müssen. Und er ist eigentlich mit, ich weiß nicht, welche Fassung ihr gesehen habt, ich habe mir den Extended Cut mit 128 Minuten angeguckt.
Ich auch.
Ja, ich auch.
Puh.
Leider.
Puh.
Ich habe mich dann mal informiert und das ist halt leider so, der hat zwar eine FSK 18 Freigabe jetzt in der Extended Unrated Fassung, aber es ist ja nicht so, dass er jetzt wirklich wesentlich mehr Gewalt zu sehen ist. Das meiste ist halt, oder 99% davon ist halt wirklich nur mehr Story. Und Holla die Waldfee, der ist, also in der Fassung, ist der halt wirklich trantütig, wirklich.
Trantütig finde ich zu hart. Ich muss schon sagen, dass alleine das, was sie in den Film reingepackt haben, locker in 2 bis 3 Teile reingepasst hätten.
Ja.
Es ist ja schon so, dass jetzt der Clan der Vampire, dass da ja auch einer ist, der sich mit den Werwölfen verbündet und dann die Ältesten umbringen will. Und dann ist ja noch die Assistentin von dem Verräter, die auch Macht haben will und da auch noch mal alle. Also da verrät ja jeder jeden.
Das findest du komplex?
Jetzt lass ihn noch in dem
Glauben. Oh nee, Entschuldigung, ich fand die Handlung sowas von banal und hingerotzt.
Ja, nein, versteh mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass sie zu anspruchsvoll oder zu komplex. Ich sage, da ist zu viel drin.
Okay. Sagen wir so, ich verstehe, dass du sagst, man kann es auf jeden Fall straighter machen. Und es hätte nicht sein müssen, dass gewisse Damen ein Haus immer wieder verlassen und zurückfahren.
Ja, das ist schön. vielleicht für die Zuhörer, wir hatten überlegt, nachdem wir beim letzten Mal ja fast in so ein Recap mal wieder wir sind in ein Recap abgerutscht, wo wir die einzelnen Szenen durchgegangen sind, hatten wir jetzt auch in unserem Vorgespräch überlegt, machen wir das, bis uns aufgefallen ist, dass derselbe Szenenablauf 4-mal vorkommt. Und zwar Celine ist in dem Haus und sagt, ich hasse alle und ich mach das jetzt auf eigene Faust, um irgendwas zu machen. Nur um dann ins Haus zurückzukehren, um allen zu sagen, ich hasse alle, ich mach das jetzt auf eigene Faust. Nur um wieder zurückzukommen, nochmal mit irgendwem zu sprechen, um dann aus dem Haus wieder zu flüchten, um nochmal zurückzukommen.
Und man hat immer das Gefühl, wenn sie in dieses Haus kommt und dann geht sie durch diese Eingangshalle, wo alle Vampire wie in einem Goth-Club, also erstmal angezogen, wie gewisse gesellschaftliche Subgruppen sich anziehen, ich weiß es nicht, auf jeden Fall so stelle ich es mir vor und es ist deswegen derbe lächerlich, dass Vampire sich so anziehen, läuft sie durch und alle schauen sie an, entweder als sie ist die Ausgestoßene oder hey, sie ist die krasse Kriegerin, die gerade nach Hause kommt oder hey, hast du irgendwas Neues zu erzählen, keine Ahnung, es sieht immer gleich aus, die stehen da, haben alle in ihrer Hand ein Weinglas, was Blut verkaufen, hey, oh, wir sind ja echte Vampire, wir trinken ja echt Blut und das ist einfach so eine lächerliche Staffage und die wird irgendwie 3-4 Mal genommen, ich wette, das wurde alles an einem Tag abgedreht mit denselben Statisten, wo sie sagen, hey, klappe die vierte, du kommst gerade jetzt nach Hause von dem letzten Mal, wo du dich mit Bingo Bongo da triffst, wie heißt der? Corvin, hast du nicht gesehen? Und dann läuft die da durch und es ist einfach so lächerlich. Das hat mich immer rausgehauen, das ist so schlecht.
Weißt du, was das Allerschlimmste ist? Jetzt, wo du mir das gesagt hast, kann ich über nichts anderes nachdenken. Ja, es ist mir nicht so aufgefallen, aber jetzt gerade eben, ja, du hast vollkommen recht.
Das Schlimmste an dem ganzen Film ist dieser bekackte Craven. Dieser Lappen, der immer um die Ecke kommt und zu Celine sagt, hey, Celine, du wirst jetzt tun, was ich sage. Ich habe zwar kein Druckmittel, ich habe überhaupt keinen Grund, Ich bin anscheinend der Typ, der mit dir zusammen sein will, aber das erfahren wir irgendwie erst später, aber ist ja irgendwie nicht offensichtlich. Und ich sag einfach, du tust, was ich sage, und das mache ich 4-mal in diesem Film, und ich habe nichts, womit ich das irgendwie untermauern könnte, dass du es endlich tust. Und ich stehe einfach da als der Volldepp vom Dienst von Anfang bis Ende. Der hat überhaupt keine Macht. Der ist in keinster Weise bedrohlich. Und der kann einfach nur sein Gesicht overacten lassen in der Nahaufnahme. Und das war's. Und es ist einfach so gottverdammt lächerlich. Und das regt mich so auf. Und deswegen habe ich dem nur 1 von 5 Sternen gegeben. So, scheiß Craven.
Ja, wie du es erklärst, kann ich das nachvollziehen.
Danke.
So. Irgendwie kann ich Max nur beipflichten. Nur bei mir ist es halt so, dass ich mir denke, ja gut, das hatte ich gut, ist halt scheiße, aber oh, okay.
Ja, du hast diesen Egal-Faktor. Ich hatte ihn nicht, ich hatte ihn positiv in Erinnerung und wollte mehr.
Ja, habt ihr schon gesagt, es gibt mehrere Sequels und ein Prequel. Und dieses Prequel, Underworld, Aufstand der Lykana von 2009, das mag ich.
Das ist auch noch wirklich sehenswert. Den kannst du gucken. Der zweite ist schon puh. Aber spätestens ab Teil 4 möchtest du dir eine Pistole in den Mund stecken.
Also ich habe tatsächlich das erste Sequel noch gesehen, wo Markus aus seinem Grab kommt. Wurde ja auch super schön am Ende angeteasert. Das möchte ich kurz noch sagen. Eine wunderbare Idee, wie sozusagen Vampire herrschen. 2 schlafen, einer regiert, so war es schon immer. Finde ich Bombe. Mir hat mir sehr gefallen.
Ich finde, so sollten wir jetzt auch diesen Cast weitermachen.
Ja, legt euch schlafen, ich mach weiter.
Das stimmt. Und ich erinnere mich vom zweiten Teil nur daran, dass ich ihn ganz, ganz schrecklich fand, und zwar schon bei der Erstsichtung, aber dass ich Markus in seiner Art, wie er aussah, ziemlich cool fand, weil der Flügel hat. Und
ja, guck ihn dir nochmal an. Das CGI ist furchtbar.
Okay.
Aber ich hatte auch in Erinnerung, dass der zweite Teil in der Hinsicht halt unterhaltsamer ist, weil er ein bisschen mehr saftig ist, also blutiger ist. Aber ich habe den zweiten Teil auch nur einmal gesehen. Ich habe bis auf den ersten Teil und den dritten, also das Prequel, jeden Teil auch nur einmal gesehen. Und Underworld Awakening von 2012 ist, glaube ich, wo ich echt dachte, okay, die Reihe ist tot. Und war dann noch überrascht, dass mit Blood Wars dann noch einer kam, 2016. Und ja, seitdem ist auch Ruhe.
Der Blood Wars ist eine absolute Frechheit.
Aber es spielt in beiden doch noch Charles Dance mit, oder?
Weiß ich jetzt gerade nicht, gar nicht.
Ich hab Wikipedia, ich habe mir alles durchgelesen, okay. Alle Handlungen von Teil 3 bis 4, weil ich mir die nie anschauen werde.
Was ich ja ganz cool finde, ist, dass es ja im Underworld 1 schon so Rückblicke gibt, weil der Anführer der Werwölfe, Michael Sheen, hat ja einen Grund, warum er Victor, diesen Vampirfürst, der Bufu gemacht hat und dann irgendwie wach wird, nicht so toll findet. Der hat ja seine eigene Tochter umgebracht, weil sie was mit diesem Werwolf hatte. Und im Originalfilm ist es so, dass es gibt Rückblicke, aber das sind halt einfach so extra Aufnahmen. Und ich glaube, in der Extended-Fassung, die ich jetzt geguckt habe, haben sie wirklich Szenen aus dem Prequel. Nee.
Also zumindest nicht auf der DVD, die ich habe. Ich weiß nicht, wie es in...
Ach so, nee, ich hab's bei Amazon geguckt, deswegen...
Ja, okay, das kann sein. Also ich habe noch damals die DVD, die direkt nach Kinostart dann rauskam.
Nee, also ich habe wirklich Geld dafür aus... Oh Gott.
Das war deine Entscheidung. Das muss an der Stelle immer noch gesagt werden. Ich kann euch irgendwie nicht beipflichten. Also ich verstehe vieles, was ihr bemängelt, ja. Aber dafür waren doch ein paar Sachen da drin, die mir einfach da doch zu sehr gefallen haben. Also ich fand erstmal diesen Konflikt relativ gut, auch wenn es nur am Rande angesprochen wird, dass der Werwolf ja vielleicht gar nicht der Böse ist.
Wow.
Ah, ja, wow. Wisst ihr, nee,
ist okay. Erzähl weiter. Wir respektieren deine Meinung.
Finden sie aber trotzdem scheiße.
Ja. Gerade der Schlusskampf, den finde ich super. Den mag ich.
Was? Daran?
Da muss ich sagen, das hat sich bei mir auch eingebrannt. Dieser letzte Sprung von Celine, wenn sie halt ihn, diesen Victor, übrigens gespielt von Bill Nighy. Und ich glaube, Underworld war das erste Mal, dass mir Bill Nighy wirklich aufgefallen ist. Wie sie ihn dann, ja, köpft, sag ich mal.
Ja, den Kopf so spaltet, ne? Und der dreht sich noch um und, Ja, und den Typ mit den Peitschen fand ich so geil.
Ernsthaft? Das war ja wirklich das Lächerlichste überhaupt.
Max, kannst du mir nochmal sagen, warum wir befreundet sind?
Gerade Kühne so, boah, das mit den Peitschen, das ist so geil. Und dann Max immer so, ernsthaft?
Entschuldigung, nein, aber das war so, okay, cool, wir haben den nämlich früher schon gesehen, dass der früher schon irgendwie Werwölfe ausgepeitscht hat. Und der ist voll fies damals gewesen, in den Rückblicken. Und jetzt sehen wir endlich, wie er in dem realen Leben aussieht, wie er heute in den, was weiß ich, 2000ern aussieht. Und da hat er auch diese gleichen Peitschen.
Das war doch nicht der gleiche.
Ja, komm. Was sein Sohn, keine Ahnung. Hey, Vampire können immer noch die gleichen gewesen sein. Das Ding ist, dieser Kampf war ja wohl echt...
Ja, boah. Das schiebe ich aber eventuell auch dem Budget in die Schuhe. Also ich glaube, wie gesagt, also ich finde $22 Millionen für so eine Art von Film, finde ich eh ein bisschen zu wenig. So, da hätte man mit ein paar mehr, wenn man da ein paar Mark mehr reingesteckt hätte, wären auch die Kämpfe noch besser. Aber auch die Schießerei, die da kommt und sowas, ich mag das. Also
ich fand das total unübersichtlich am Ende. Jeder rennt vor jedem weg, jeder schießt irgendwo hin, alles in einem großen grauen Gebäude, niemand weiß, wo oben und unten ist. Es ist eh immer Nacht und es regnet irgendwo rein und auf einmal kommt ja. Bill Nye um die Ecke. Und dann denkt man sich, okay.
Hauptsache blauer Filter.
Ja. Hauptsache der eine schießt dem anderen in den Rücken, damit wir wissen, dass Craven wirklich ein Lappen ist. Und hier Michael Sheen findet so sein Ende, nachdem er noch eine fette Vorgeschichte bekommt mit Rise of the Lucana. Schade. Aber ey, ganz kurz, ich fand auch den nicht sehr charismatisch, Michael Sheen.
Da muss man auch mal sagen, ich kann Michael Sheen verstehen, dass er da nicht alles gegeben hat, weil er war zu der Zeit entweder zusammen oder sogar verheiratet mit Kate Beckinsale. Und nach dem Dreh ist die halt eben mit dem Regisseur von Underworld.
Nee, die waren zusammen der Michael Sheen und...
Die haben sogar eine Tochter.
Da bin ich auch richtig angepisst. Oh, wäre ich angepisst. Also
ich habe gelesen tatsächlich, dass Michael Sheen, der Regisseur, und Kate Beckinsale sehr gute Freunde sind. Aber naja, ich kann das nicht so richtig glauben. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass Michael Sheen erst irgendwie während der Dreharbeiten gemerkt hat, Kacke, meine Frau sieht ja in Latex richtig gut aus.
Aber jetzt mal, ach, das erklärt wahrscheinlich, warum der Regisseur Len Wiseman nicht die Regie bei Teil 3, also bei Rise of the Lycans, wo Michael Sheen wieder mitmacht, die Regie geführt hat.
Kann sein.
Aber du sagst doch gerade, die seien gut befreundet heutzutage, oder?
Das habe ich gelesen, ob das stimmt. Also,
wie gut bist du mit deinen Ex-Freundin noch befreundet, Max?
Oh, Leute, echt, nur weil das amerikanische Hollywood-Kino uns die ganze Zeit vorgaukelt, dass alles schwarz und weiß ist und dass wir Ex-Leute irgendwie wegschießen und ganz bestimmt nichts mit denen zu tun haben wollen, sage ich nicht, dass in der Realität es Menschen schaffen
können. Aber ich habe dir doch jetzt einfach eine Frage gestellt.
Ich mit meiner Ex-Freundin. Ah, schwieriges Thema, lassen wir das.
Also.
Liegt nicht an mir.
Mit einer davon macht er noch einen Podcast. Nein, das ist eine andere Geschichte.
Huhu. Ach Gott, lassen wir das. Okay.
Aber, das muss man auch mal sagen, die Filme sind nicht gut, oder beziehungsweise die Fortsetzungen sind nicht gut, außer halt eben, wie gesagt, ich mag das Prequel. Aber die waren halt lange Zeit sehr erfolgreich. Vor allem der erste Teil, das fand ich total krass, der hat von dem Studio wenige Tage vorm US-Start bereits grünes Licht bekommen für das Prequel und das Sequel. Und zwar nicht etwa, weil die Kritiken so gut waren, sondern alleine wegen des Vorverkaufs in Kanada. Also gar nicht in den USA, sondern in Kanada. Da hat er wohl schon im Vorverkauf so gut abgeschnitten, dass die gesagt haben im Studio, ja, dann machen wir mal eine Fortsetzung, eine Vorgeschichte, ist gut schon.
Okay,
na gut. Kurze Frage. Ich glaube, wir sind uns einig, so Kate Beckinsale ist schon so das Herzstück dieser Underworld-Filme.
Ja.
Aber sie war nicht unbedingt erste Wahl. Interessant ist, dass Rona Mitra, die dann im Prequel die weibliche Hauptrolle spielte, auch vorgesehen war für die Rolle der Celine, aber auch zwei andere Darsteller.
Können wir einmal kurz zu Rona Mitra sagen? Die ist echt keine gute Schauspielerin, ne?
Ja, das überraschte niemanden. So, also.
Ist Kate Beckinsale eine gute Schauspielerin?
Also besser als Rona Mitra.
Außer Underworld. Und ich weiß noch, dass sie irgendwo in Aviator mitgespielt hat. Ich habe die jetzt nicht auf dem Schirm als großartige Schauspielerin, die irgendwo gerade sich besonders profiliert hätte im Verlauf.
Ja, selbstverständlich in dem großartigen Total Recall-Remake. Oh Gott. Großartig und Total Recall-Remake sollte man auch nicht in einem Satz
verbinden. Also, kurze Frage. Wer glaubt ihr, war außerdem noch vorgesehen für die Rolle der Celine? Und als ich diesen einen Namen gelesen habe, dachte ich mir so, ja, ist klar, passt.
Boah, fuck, wer war denn 2003 so?
Ja, komm, das ist jetzt echt ein paar Jahrzehnte her, da muss man die erstmal, boah.
Das ist eine Dame, die auch sehr erfolgreich war mit einer anderen.
Mila Jovovich.
Richtig, richtig. Und ganz ehrlich, du könntest auch einfach Kate Beckinsale und Mila Jovovich tauschen.
Mila Jovovich hätte aber eine kleinere Oberweite gehabt als Kate Beckinsale in diesem Lederoutfit.
Ernsthaft, Kühne? Ernsthaft?
Relevanz? Fragezeichen.
Relevanz nicht. Aber Sexappeal.
Als ob Mila Jovovich Sexappeal fehlen würde. Was willst du mir eigentlich verkaufen?
Ja, gut, die Diskussion machen wir dann weiter, wenn die irgendwie groß aus sind. Übrigens, Halle Berry war auch noch vorgesehen.
Nach Catwoman wäre es ein Aufstieg
gewesen.
Weil
die im Catwoman-Kostüm so geil aussah, oder was?
Hätte sie mal lieber Underworld gemacht statt Catwoman. Dann wären wir alle glücklich.
Übrigens, ich habe was sehr Interessantes gelesen und da kommen wir nochmal zur Twilight zurück. Und zwar, Michael Sheen spielt in Underworld einen Werwolf, der Vampire hasst, Aber in der Twilight-Saga spielt er einen Vampir, der Werwolf war.
Wow.
Jetzt, wo du sagst, das ist so mind-blowing. Das ist ein
können wir vielleicht noch kurz über können wir kurz über Scott Speedman sprechen, weil der ist auch echt scheiße. Ja.
Das ist echt ein Toastbrot, was sie irgendwo in die Ecke geworfen haben. Der hat so viel Ausstrahlung wie, weißt du.
Das wundert mich auch nicht, dass der auf einmal weg war.
Da ist Dominic Purcell der bessere Dracula.
Aber ich merke, ich muss jetzt wirklich zugeben, ihr macht mir den Film so kaputt, weil ich gerade eben echt den letzten Strohhalm greife, wie ich meine Wertung überhaupt noch rechtfertigen kann, weil ich glaube, bei der nächsten Sichtung wird er ganz, ganz stark runtergewertet.
Bei Scott Speedman muss ich euch auch berechnen, ich habe ihn mal in einem Film gesehen mit Kurt Russell, Dark Blue, da fand ich ihn sehr gut, aber in Underworld hat er echt überhaupt keine Ausstrahlung. Und was ich nicht verstehe, man kann ja nicht sagen, dass Scott Speedman jetzt eine sehr große Karriere gemacht hätte. Und es gibt ja immer wieder in diesen Fortsetzungen, so wo er auftauchen soll oder von ihm geredet wird, aber er taucht dann immer nur in Archivmaterialien auf oder er steht irgendwie im Schatten, dass man nicht sieht, dass das ist. Und dann stelle ich mir die Frage, hat Scott Speedman irgendwas gegen die Filme oder warum haben die nicht mehr bekommen?
Wie Max schon sagte, der ist einfach ein Toastbrot. Ich glaube einfach wirklich, dass selbst die Macher von dem unfassbar scheißigen Underworld Awakening gesagt haben, nope, Scheiße. Den nehme ich nicht.
Ist Scott Speedman bereit für sein Cameo? Mehrkorn oder Vollkorn?
Nee, also aber der ist schon wirklich, der tut ein bisschen weh.
Ich glaube, wenn man Scott Speedman nach Ananas auf dem Kopf legt, ist es Toast Hawaii.
Speedman Hawaii. Ist auch so ein geiler Name, Scott Speedman. Ich finde übrigens witzig, dass Wentworth Miller, das ist mir jetzt erst aufgefallen, hier der Prison Break Fuzzi, dass der da so eine kleine Nebenrolle hat.
Es könnte mir so wenig egal sein wie das. Also,
echt?
Wentworth Miller.
Also, was ich ganz interessant finde, dass der Len Wiseman, das war übrigens sein Regiedebüt, also Spielfilmdebüt, dass der wohl es fast geschafft hätte, dass David Bowie in dem Film mitspielt. Zumindest in der kleinen Rolle als natürlich Vampir. Ich meine, David Bowie als Werwolf wäre auch irgendwie uncool gewesen. Andererseits, aber es cool ist nichts draus geworden.
Ja. Der kann beides.
Es wäre auf jeden Fall ein Highlight gewesen. Oh, wartet mal. Kennt ihr Zoolander? Die Szene mit David Bowie, mit diesem Catwalk-Battle?
Walk-off.
Vielleicht, oder Walk-off, genau. Vielleicht wäre David Bowie in Underworld einfach so der Schiedsrichter gewesen, zwischen Walk-off, zwischen Vampir und Werwolf.
Nach den alten Regeln. Ein klassisches Walk-off. Das eine Model macht das vor, das andere macht es nach.
Also ich muss ja sagen, so Anfang der 2000er, ich mochte Len Wiseman ja in meiner unbedarften Jugend, weil ich dann damals Underworld sehr gut fand. Ich fand auch damals komischerweise Underworld Evolution ziemlich gut. Und ich mag ja auch irgendwie Stirb langsam und ihr dürft mich deswegen steinigen, das ist okay. Aber
ich finde seinen vierten Stirb langsam Film auch nicht schlecht. Also ist sein bester Film, um es mal so auszudrücken.
Ja, gut. Das ist aber bei der Auswahl auch nicht schwierig, weil eben auch noch dieser Total Recall da in der Vita da rumeiert und das war's dann auch.
Aber ich weiß auch, Len Wiseman wurde damals so schon als der neue Superregisseur gehandhabt. So ein Regisseur, der vielleicht in die gleiche Mega-Blockbuster-Kerbe schlagen könnte wie Michael Bay. Da kam Underworld 2, den er unbedingt noch machen wollte. Und dann Die Hard 4. Und ich glaube, dass Total Recall die falsche Entscheidung war.
Was hat er denn zuletzt gemacht?
Ja. Also als Film Total Recall.
Das war dann sein
Sarkade. Keine Ahnung, oder? Vielleicht hat er auch irgendwie so gesagt, er hat jetzt keine Lust mehr auf Film und dreht Serien oder geht in die Werbung. Das machen ja durchaus auch mal Regisseure. Und der kommt ja, glaube ich, aus der Werbung und aus dem Musikvideobereich. Und das finde ich, merkst du auch.
Der war mal Ausstattungsassistent bei Stargate, Independence Day, Man in Black und Godzilla.
Ach mal, Moment mal, kommt der jetzt nicht bald wieder? Soll der nicht diesen Ballerinas drehen?
Stimmt.
Dieses Spin-off zu John Wick?
Ja, ja. Dann hoffe ich aber wirklich sehr, dass die Action-Szenen von Leuten gemacht werden, die es verstehen, weil Underworld, wie gesagt, hat keine guten Action-Szenen. Tut mir leid, Kühn.
Ja, nee, sehe ich. Nee, ich mag die Anfangssequenz und das Finale.
Dazwischen
mag ich auch. Scheiße.
Ja, dazwischen fahren die immer von so einer
Villa weg. Es ist unfassbar, wie ihr mit diesem Film gerade kaputt redet. Ich werde den nie wieder richtig gucken können.
Ja, gut so.
Zu Recht. Okay. Und ihr da draußen hoffentlich auch nicht.
Und wenn ihr jetzt sagt, nee, ich habe Underworld gerade eben erst geguckt und ich finde ihn noch super, liegst falsch. Und du hast keine Freunde.
Ja. Doch, mich.
Glückwunsch.
Ja, also ich will ja irgendwie auch zugeben und sagen, na ja, da läuft schon relativ viel schief in dem Film. Und ich glaube auch nicht, dass man, oder dass meine Meinung über Underworld irgendwie objektiv ist oder so, aber ich bleib dabei. Also irgendwie, als ich den jetzt auch vor 2-3 Tagen nochmal geguckt habe, ich habe mich immer noch unterhalten gefühlt. Trotz der ganzen Fehler. Und ich weiß nicht so genau, also, warum, wenn ich ehrlich bin.
Was ich dem wirklich geben muss, ich finde, für das Budget, was er hat, sieht er erstaunlich gut aus. Also da kann man schon sagen, dass der Regisseur durchaus hier und da ein Händchen beweist.
Sieht nicht billig aus.
Ich glaube, damals sah er noch geiler aus wie heutzutage. Aber es ist, glaube ich, auch eine Sache der Gewöhnung. Aber ich finde, die Action ist nicht besonders gut. Und vor allem halt, was wir auch schon zu Beginn gesagt haben, diese Penetranz, dass alles so cool sein muss. Und Max hat mit seinem Vampir-Villa-Rant es auch schon sehr gut auf den Punkt gebracht, was da auch echt nicht so funktioniert, so richtig gut. Von daher, es ist kein guter Film, aber lieber Kühne, wenn du mit dem Film Spaß hast, dann gönne ich dir das.
Geht mir übrigens ähnlich. Ja. Ich finde, das ist ein absoluter, ich mag das Wort Guilty Pleasure nicht, aber ich finde es vollkommen nachvollziehbar, wenn man sagt, das ist für mich so ein Pleasure, weil es mir doch irgendwas gibt. Auf einer Trash-Ebene.
Für mich ist es mehr Guilty als Pleasure, aber gut, was. Nein, Quatsch. Also wie gesagt, es ist wirklich für mich seit langer Zeit mal wieder so ein Film, wo ich denke, der ist mir sowas von schnuchsegal. Und ich hole diese ganzen Argumente gegen den Film auch nur raus, um den Kühlen gerade zu ärgern. Ich würd mir ansonsten gar nicht Mühe machen, noch weiter über diesen Film nachzudenken, ganz ehrlich.
Also was immer eine Thematik ist in allen anderen eigentlich Filmen hinsichtlich Vampire, ist eigentlich immer sozusagen, dass Menschen, wenn sie auf Vampire treffen, das erstmal nicht glauben, dass es immer eine relevante Sache ist, dass die Vampire irgendwie in ihrem Untergrund leben und man nichts davon mitbekommt. Und dass es irgendwie, die Menschen da irgendwie intervenieren oder irgendwie da ein Problem ist, dass das rauskommen könnte oder was weiß ich was. Und da finde ich, das ist sowas von überhaupt nicht Thema in dem Film. Weil irgendwie alles nur in dieser komischen Villa abläuft oder in dieser Wohnung oder in dem Versteck von den Wölfen. Das finde ich sehr schade. Finde ich
aber nicht schlimm, dass du das Thema auch mal vielleicht mal von einer etwas anderen Seite betrachtest.
Ja, aber ich finde,
also das finde ich schon durchaus in Ordnung.
Es macht halt, es gibt ja halt, finde ich, überhaupt keinen Bezug zu unserer Welt, so ungefähr. Also, dass das quasi irgendwie parallel ablaufen könnte oder.
Naja, also, wenn der Bezug zu unserer Welt sein müsste, müssten wir Scott Speedman folgen. Und das Punkt wollen wir alle nicht. So, dementsprechend ist es vollkommen in Ordnung, wenn durch Celine, also durch Kate Beckinsale, die eben die Hauptprotagonistin ist, dass wir sie verfolgen und dadurch dann eben auch nur mit den Vampiren was zu tun haben.
Die, ich genau mein, eine
die gehen nicht einfach durch die Stadt und sagen dann zu irgendeiner Moni oder so, hallo, ich bin ein Vampir.
Ja, aber so, als findet ihr diesen Radius, den sie hat, nicht unglaublich eingeschränkt? Es gibt genau die eine Villa. Das war's. Weißt du, bei Blade im ersten Teil, da fahren ja Nachtclubs vorbei und sehen, wer wem irgendwelchen Vampir gehört und was weiß ich was und das, das und das und das und das und verschiedene Lokalitäten und ein richtiges Universum wird da erzeugt. Hier haben wir eine Villa und von da aus fahren wir irgendwo anders hin und dann wieder zurück zur Villa.
Ja, aber es wird ja, die Welt wird ja ein bisschen größer gemacht. Und zwar, da kommt ja noch diese andere Älteste, die Amelia soll noch kommen.
Das war ein charismatisches Wunderviech, du, unglaublich. Die ist ja auch so.
Ich höre den Sarkasmus in deiner Stimme.
Die ist ja auch mal so hinten runtergefallen. Ich meine, wenn du Markus, ja, den allerersten Vampir, und Victor, Bill Nighy hast, ja, da kann der Dritte zwar nur abstinken, aber dass der so abstinkt und so irrelevant ist und einfach nur einmal eine Decke schaut und danach nur noch tot ist, ist ja so lächerlich. Wo ist da die Rede? Also, wo ist da auch die Macht, die diese Person irgendwie ausstrahlen sollte? Na, egal.
Die wurde verraten. Auf jeden Fall will der Film das ja größer machen, als es vermutlich kann. Und deswegen kann ich dem das ja nicht vorwerfen. So, ich kriege ja mit, dass irgendwo andere Vampirnester sind oder wie man das auch immer nennen möchte. Also das gibt es ja, das existiert ja.
Ich glaube, wir haben mittlerweile so einen Punkt erreicht, wo wir, glaube ich, alles gesagt haben zu Underworld. Deswegen würde ich sagen...
Habt ihr oder am aber Anfang, macht also vor der Sichtung auch gedacht, dass der Film ein bisschen mehr hergibt?
Entschuldigung, was hast du gesagt, Kühne?
Was habt ihr denn jetzt gerade gesagt?
Ich wollte eigentlich abmoderieren, weil ich das Gefühl habe, wir haben jetzt mittlerweile...
Ja, und ich will Kühnes Stimme noch hören. Ich will nochmal hören, was er nochmal sagen wollte.
Ja, ich wollte eigentlich nur nachfragen. Man muss ja jetzt den Zuhörern, also man muss ja schon sagen, ist dünn heute. Heute ist dünn. habt ihr damit gerechnet, dass es doch so wenig Ergiebiges über den Film gibt? Also ich habe im Vorfeld, bevor ich ihn jetzt nochmal gesehen
habe... Naja, was heißt, bin ich ergiebig? Bei Conner haben wir gefühlt schon über die Nicolas Cage-Frisur geredet. Also es ist...
Ja, und über die Sandalen.
Aber vergleichs mit 28 Days Later, da gab es so viel mehr zu erzählen.
28 Days Later haben wir noch nie besprochen
cinematografisch
hier.
Cinematografisch so viel. Entschuldigung, 30 Days of Night, die andere Ding mit Tagen und weißt schon. 30 Days, 30 Days of Night, haben wir vielleicht viel mehr
besprechen. Vielleicht ist Underworld wirklich ein Film, der nur in der Verklärung der damaligen also Zeit funktioniert.
Richtig.
Ja, bei mir zum Beispiel.
Bei Teenager.
Also ich glaube, wenn du heute irgendwem den Film zeigen würdest, wird der sehr wahrscheinlich sagen so, ah, nee, gar nicht so gut.
Der funktioniert für die Subgruppe von 12- bis 17-Jährigen immer noch, sobald draufsteht, dass er ab 18 ist.
Geeignet für Pubertäre und Kühle.
Ja, ich würde ihn jetzt nicht als kühnelisches bezeichnen, aber ich werde ihn ab jetzt auch nicht mehr gucken, weil ich nicht sehen möchte, was ihr mir gerade eben alles offenbart habt, was ich scheinbar übersehen habe, warum auch immer.
Geschehen.
Ich werde mich einfach in meine Erinnerung flüchten und dabei bleiben, dass irgendwie der 17-jährige Kühne den einfach gut fand.
Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort für den heutigen Thekencast. Es war mir eine große Freude mit euch über diesen... Welchen Film hatten wir heute nochmal?
Ernsthaft du?
Underworld, okay, Underworld. Gut. Es war mir eine große Freude und deswegen Bodycount Quiz. So.
Ich hatte echt Angst.
Also, laut IMDb, wie viele Menschen, Werwölfe, Vampire zusammengefasst sterben in Underworld? Kühne.
Weißt du, ich will, also 35.
35. Max.
Also, weil wir immer irgendwie in letzter Zeit zu niedrig lagen und am Ende ja echt viel rumgeballert wird und ich tendenziell dazu neige, zu wenig zu sagen. Und er hat 35 gesagt, sage ich 36.
Boah, du bist so ein langweiliger Penner, ne? Dann sag doch wenigstens irgendwie 50 oder sowas. Und 36, so diese Nummer sicher.
Das Interessante ist,
zurück, ich mag dich.
Der Bodycount hat 36.
Schau, es funktioniert halt einfach. Diese
Max, ich verarsche dich, du machst es falsch. Bam. 36 ist nichts, ist es nicht.
Schade. Ja. Ich hasse dich,
Stu. Ist jetzt 67, du hast trotzdem gewonnen.
Juhu.
67?
Schau, das ist viel. Wir liegen immer zu niedrig. Ich hätte auch 50 nehmen können.
Ja.
Ach ja, ihr Lieben, also ich hatte heute so Bier und
Bier. Du hattest heute
Spaß.
Bier.
Ja, da durchaus.
Hier hatte ich Spaß.
Ich sag mal so, die letzten Minuten waren nicht so egal wie der Film. Wenn ihr eure Meinung zu Underworld uns mitteilen wollt, nutzt dafür die Kommentare. Ihr könnt auch gerne bei Spotify unseren Podcast bewerten oder ganz Moviebreak Podcast. Denkt dran, 5 Sterne, alles andere ist eine Lüge. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei meinen 2 Mitstreitern, dass sie mal wieder mit dabei waren. Sie hatten auch keine andere Wahl. Der nächste Film, ich glaube, so viel kann ich verraten, da werden wir, glaube ich, ein bisschen mehr drüber reden. Da freue ich mich auch schon drauf.
Stopp, ich muss jetzt einmal kurz reingrätschen. Weil ihr heute so gemein zu mir wart, überlege ich noch, ob ich mir doch was anderes aussuche. Einfach nur aus purer Boshaftigkeit.
Okay, beim nächsten Mal gibt's aber anscheinend Twilight. Warum nicht?
Okay, nein, ich bleib dann doch bei meiner. Nee, ist gut.
Also der Kühne kennt sich mit Bier aus, aber Rückgrat hat er nicht. Ich habe jetzt keine Lust, meine Abmoderation wieder von neuem zu beginnen. Deswegen sage ich einfach nur auf Wiederhören, auf Wiedersehen, tschüss und ciao. Und dann darf Max tschüss sagen und dann der Kühne. Tschüss.
Ja, heute funktioniert Dito halt einfach mal gar nicht. Ich sag mal so, es war mir eine Freude, über diesen Film zu reden. Ich freue mich darauf, demnächst mal wieder bessere Filme zu sehen. Bis dahin, macht's gut, danke fürs Zuhören, ciao.
Ja, es war mir auch eine Freude, aber dadurch, dass ich weiß, dass du den nächsten Film ja noch nicht kennst, bin ich mir nicht sicher, ob du den so viel besser finden würdest, bei dem, was du da immer so raushaust. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Trotz alledem war es mir eine große Freude, mit euch zu quatschen und freue mich wirklich aufs nächste Mal. Und für die Zuhörer, es tut uns, glaube ich, allen drei leid, wenn es doch etwas dünn war. Aber ich hoffe, ihr hattet trotz alledem Spaß und habt noch eine schöne Zeit. Bis dann.
According to the experts in such matters, if you drink, go to the movies each week. Here, a few drinks bring out the best in your personality.